Der Predigtext, wie gesagt, Johannesevangelium, Kapitel 9, die ersten 7 Verse. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloach, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Herr, lass uns hören, was du sagst. Sprich durch die Worte, die wir reden, und hilf uns, das dann zu tun. Amen. Liebe Gemeinde, dunkel war das um diesen Mann, der da im Licht des Tages am Straßenrand in Jerusalem saß. Der konnte die Sonne auf der Haut spüren, aber ihr Licht konnte er nicht sehen. Der war von Geburt her blind. Wenn man so einen Text liest, dann kann man sich ja vorstellen, wie das eingeschlagen hat in der Familie, als das Kind geboren war. Wie erschrocken die Eltern waren, als sie feststellten, er kann gar nichts sehen. Ich habe mir überlegt, welche Ärzte die aufgesucht haben, immer mit der Hoffnung im Herzen, da kann doch noch irgendwas gemacht werden. Wir kennen solche Gedanken doch auch. Da kann ihm doch hoffentlich geholfen werden. Und jedes Mal die frustrierende Diagnose: Nein, da ist nichts zu machen. So ist er dann aufgewachsen. Er lernte sich zu orientieren, lernte zu sprechen. Er hat Aufgaben im Haus übernommen, die ihm möglich waren, da, wo er sich auskannte. Aber für den eigenen Lebensunterhalt sorgen, einer geregelten Arbeit nachgehen, so wie wir das heute auch bei Blinden kennen, das gab es damals nicht. Staatliche Hilfen, Fehlanzeige. Selbst ist der Mann, hieß es, wenn er irgendwo Hilfe haben wollte. Sieh zu, wie du rumkommst. Und so wurde er, wie das damals ja fast normal war und auch heute in vielen Ländern dieser Erde noch normal ist, Berufsbettler. Noch ein Schritt tiefer in die Dunkelheit hinein. Und dann kam ein drittes dazu. Selbstschuld, hieß es von religiöser Seite. Wer so gestraft ist mit Krankheit, der hat gesündigt. Das war gängige Meinung. Und wenn er selbst es nicht war, schon im Mutterleib, dann doch wohl seine Vorfahren. Gott sucht die Sünder heim. So dachte man. So steht das schon in den Geboten: Bete fremde Götter nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern deren, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und die meine Gebote halten. So ist das im zweiten Buch Mose zu lesen. Und man hat das so interpretiert: Wenn jemand schwer krank ist, wenn jemand eine Blindheit hat von Geburt her, dann verweist das auf Schuld. Jetzt war Jesus ja mit seinen Jüngern unterwegs und von denen kommt ja die Frage: Rabbi, wer hat denn gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Also selbst die, die mit Jesus da unterwegs sind, vermuten hinter der Blindheit schwere Schuld. Und denen sagt Jesus: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Es ist nicht die Schuld, die ihn hat blind werden lassen. Es ist nicht Strafe Gottes, dass er da sein Leben bettelnd am Straßenrand fristen muss. Es gibt, und das ist immer ganz schnell bei uns der Einwand, es gibt auch in der Bibel Stellen, wo Gott eine Krankheit oder gar den Tod auf Menschen legt. Ich erschrecke immer, wenn ich sowas dort lese. Und ich denke voller Schrecken an das Kind von David und Batseba, das als Strafe für Davids Ehebruch stirbt. Und man fragt dann, wie kann denn Gott so sein? Was kann denn dieses Kind dazu? Die Bibel gibt darauf keine Antwort und daraus ist vielleicht auch diese Überzeugung erwachsen, dass plötzlicher Tod, dass schwere Krankheit, dass ein schweres Schicksal Strafe Gottes ist. Aber ich kann das auch mal andersrum denken, auch mal andersrum fragen. Kann ich denn dann daraus schließen, dass alle, die gesund sind und alle, die im Wohlstand leben, besonders gottgefällig und fromm sind? Mir fällt der reiche Jüngling ein. Der hat ja scheinbar alles, was man so sich wünscht. Der lebt sogar fromm, aber im Innersten hängt er doch eigentlich dem Götzen Geld an. Und den lässt Jesus traurigen Herzens ziehen, weil er weiß, dass der am eigentlichen Leben vorbeilebt. Diese Vielfalt, diese Breite, diese Fragen, das gibt's bei uns auch. Schwere Krankheit über lange Zeit, blinde Gelähmte, die das ihr Leben lang auch bleiben. Schicksalsschläge manchmal einer nach dem anderen. Und ich höre den Satz ganz oft, warum ist das denn so? Was habe ich denn getan, dass ich so gestraft werde? Oder warum lässt Gott das zu, dass das mir passiert? Ich habe die Fragen auch schon gestellt. Ich will mich da gar nicht drüber stellen. Ich habe gebetet, dass das Schwere, dass die Krankheit vorübergeht. Habe auf Heilung gehofft. Habe gezweifelt an Gott, an seiner Liebe und habe gelernt, in so mancher Not, dass die Frage nach dem Warum mich nur immer tiefer und immer weiter ins Dunkle hineinführt. Ich glaube, die Frage Warum ist zu stellen, wenn ich durch falsche Lebensführung oder unredliche Machenschaften das Leben nicht mehr so habe, wie es eigentlich sein soll. Wenn jemand Schuld auf sich lädt, dann kann man fragen, warum. Aber man darf mit dieser Schuld immer zu Jesus gehen. Man darf sie bekennen, benennen und von ihm Vergebung erbitten. Und man darf dann zum Nächsten gehen, der da in Mitleidenschaft gezogen ist oder in sich selbst, wie wir so schön sagen, um das zu verändern, um das zu bereinigen. Mit Jesu Hilfe. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass dieser Blinde schuldlos lebte. Aber die Schuld, die dem zugewiesen wird aufgrund seiner Erblindung, die hat er nicht. Das sagt Jesus ganz deutlich. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Schuld und dieser Krankheit. Dieser Blinde, ich denke, der wünscht sich wie jeder Mensch ein befreites Leben im Licht. Und in seinem Leben, da war es zwar so dunkel, dass er nicht sehen konnte, aber in ihm drin, da gab es immer wieder ein paar Lichtlein im Leben. Der saß jeden Tag am Straßenrand, der streckte seine Hände den Vorbeigehenden hin, nahm mitleidig gegebene Münzen entgegen, aber das war ein Lichtlein, kein Licht, das Geld. Oder jemand hat ihm barmherzig ein Brot in die Hand gedrückt. Aber dieser helle Augenblick war verschwunden, wenn es wieder verdaut war. Oder es grüßte ihn jemand ganz freundlich, redete mit ihm ein paar Worte, wünschte ihm Shalom, Frieden. Aber das Licht der Worte verdunkelte sich bei der nächsten Begegnung, wenn er als schmutziger Bettler beschimpft wurde. Licht, solches Licht, das ein ganzes Leben hell macht, auch wenn die Abenddämmerung erneut kommt, das wünscht er sich. Und spannend ist, dieses Licht kommt zu ihm hin. Dieser Blinde, der bittet Jesus noch nicht mal um Heilung. Jesus findet ihn, sieht ihn, wie es hier heißt. Jesus geht vorüber, geht an diesem Mann vorüber, sieht ihn an und sieht seine Not. Und ich glaube, das gibt es bis heute noch, dass Jesus Menschen findet, in denen es dunkel ist oder die im Dunkeln leben. Und er macht das ganz unterschiedlich. Hier geht er direkt auf ihn zu. Ich weiß von jemandem, da hat Jesus durch ein Bild gesprochen und einen Menschen so angerührt, dass er ihn gefunden hat. Jesus sieht Not. Diesem Blinden fehlt das Augenlicht, das Gott von Anbeginn an Menschen zugedacht hat. Dass der ausgeschlossen ist vom Leben mit Gott, weil er in den Augen der Zeitgenossen schuldig ist. Dass er ausgegrenzt ist von Gottes Liebe. Und wenn Jesus stehen bleibt bei einem Menschen, wenn Jesus auf einen zukommt und vor einem steht, dann wird es hell. Weil Jesus gekommen ist, um ein Licht anzuzünden, keine trübe Funzel, die beim leisesten Windhauch auslöscht. Nein, der lässt ein Licht aufgehen, das bis in die tiefsten Ritzen hineindringt, das Gottes Macht zeigt und das seinen herrlichen Willen für die Menschen zeigt. Der sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus kommt und es wird Licht. Jesus kommt und das Dunkel muss weichen. Das geschieht allerdings nicht mit einem Fingerschnipsen hier. Da heißt es, Jesus spuckte auf die Erde, machte daraus einen Brei, strich den Brei auf die Augen des Blinden und er sprach zu ihm, geh hin zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Dieser Blinde, der muss mit verschmiertem Gesicht hin zum Teich Siloa. Der lag nicht im Stadtzentrum, im Südosten der Stadt ist er zu finden und diente der Wasserversorgung von Jerusalem. Vom Tempel aus, wenn er denn da saß, hatte der Blinde ein gutes Stück Weg zurückzulegen. Und ich denke, das war ein Weg voller Fragen und ein Weg voller Zweifel. Und es war ein Weg voller Hoffnung und voller Vertrauen. Dieser Mann wagt diesen Weg und tut, was Jesus ihm sagt, und er wird sehend. Was für ein Wunder geschieht da? Was für ein Beweis für Jesu Vollmacht und Liebe? Und ich stelle mir das vor, ich tauche gerne in meinen Gedanken in die Texte ein und lese zwischen den Zeilen. Ich stelle mir das vor, wie der staunend die Augen öffnet, wie er zum ersten Mal einen Baum sieht und ein Haus, wie er Menschen und Tiere entdeckt, wie er das Licht der Sonne wahrnimmt und dann, als es dunkel wird, den Mond und den wunderbaren Sternenhimmel über Jerusalem. Das ist wirklich ein Wunder. Und solche Wunder geschehen bis heute. Und viele, vielleicht sie auch, haben schon drum gebetet, für sich oder für ihnen liebe Menschen, wünschen sich solche Wunder. Aber sie gehören nicht zur Tagesordnung. Damals nicht. Und heute auch nicht. Jesus hatte, als er auf der Erde lebte, nicht alle Kranken und Behinderten der Welt geheilt. Das wird nirgends berichtet und er sagt, dazu bin ich nicht gekommen. Das ist nicht seine allererste Aufgabe. Dieser Blinde ist sehend geworden. Aber Die eigentliche große Veränderung in seinem Leben geschieht erst später. Und da lade ich Sie nochmal ein. Lesen Sie einfach mal dieses 9. Kapitel im Johannesevangelium bis ans Ende. Der wird nämlich, wie es damals üblich war und nötig war, als erstes, als man merkt, da hat sich was verändert, zum Gesundheitsamt gebracht, zu den Pharisäern am Tempel. Und die fragen natürlich, die sehen natürlich, die zweifeln auch, ist das überhaupt der, der da immer gesessen hat? Und man fragt sogar seine Eltern, ist das euer Sohn? Und dann nehmen die Anstoß. Die nehmen Anstoß, dass der Mann ausgerechnet am Sabbat geheilt worden ist, am Sonntag. Die fragen nach, wer die Heilung vollbracht hat. Und der Geheilte, der kann noch nicht mal einen Namen nennen. Die Sache klärt sich zwar, aber das Ende ist völlig anders, als wir es erwarten würden. Dass die in Jubel ausbrechen, dass die sich mitfreuen. Nein, statt sich mit ihm zu freuen, wird er jetzt erst recht rausgeschickt, ausgestoßen, weil er nämlich überzeugt ist, dass Jesus im Auftrag Gottes handelt. Dass er im Auftrag Gottes und aus der Vollmacht Gottes heraus heilt. Und da erst geht diesem Menschen das Licht seines Lebens auf. Das Glaubenslicht kommt zum Augenlicht dazu. Nicht nur die Augen werden geheilt, sondern sein ganzes Leben. Er erkennt sein Leben, auch dass er als Mensch Sünder ist. Aber er erkennt eben auch, dass Jesus ihn annimmt. Und das wird ihm ganz groß. Dass Gottes Liebe ihm gilt, als Blindem schon gegolten hat und jetzt immer noch gilt. Dass er Gott wertvoll ist, egal wie er gesundheitlich aufgestellt ist. Dass er Gott so wertvoll ist, dass der seinen eigenen Sohn schickt zu ihm. Dass der zu ihm hinkommt, dass Gott Menschen nicht im Unklaren darüber lassen will, was für ein herrlicher, liebevoller, mächtiger Vater er ist und dass Gott ihn auch nicht im Unklaren lassen will, dass ihm das Herz blutet, wenn es Menschen schlecht geht und sie ihn nicht finden und kennen. Da geschieht das ganz Große, das ihm keiner mehr nehmen kann, nie mehr nehmen kann. In der Bibel steht nicht, wie die Geschichte dieses Mannes weitergeht. Ein Stückchen, ja, bis das Kapitel zu Ende ist, aber was letztendlich aus ihm wird, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob er sein Augenlicht im Alter ja wieder eingebüßt hat, ob es nachgelassen hat oder ob ihm später im Leben irgendwie Schweres widerfahren ist. Das gibt es im Leben von Menschen, die an Jesus glauben, doch auch. Aber dieses eine konnten ihm auch dunkle Stunden nicht mehr nehmen. Dass er ein Kind Gottes ist, das steht über allem geschrieben. Dass er seinen Heiland gefunden hat. Ja, dass Gott ihm nicht unbewusste Schuld heimzahlt, sondern dass dieser Gott ihm in Jesus heimliebt. Dass er kommen darf, immer und immer wieder, fröhlich oder verzweifelt, glaubend oder fragend. Dass er sogar mit seinem Unglauben kommen kann, wenn das Dunkle den Tag düster macht. Ich glaube, liebe Gemeinde, da ist das ganz große Dunkel durchbrochen worden. Das Dunkel, das die Seele und das Vertrauen bedroht. Jesus ist das Licht der Welt und er bringt Licht ins Leben hinein, überall dort, wo man ihn einlässt, bis heute. Amen.